Jetzt bitte ich Sie, in Ihren Bibeln aufzuschlagen, 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Seite 249 in Ihren Bibeln. 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 6. Wir haben ja drei Predigten aus diesem 1. Timotheusbrief hintereinander. Das letzte Mal waren wir gerade da angeschlossen, wo er sprach von dem Durcheinander in der Gemeinde von Ephesus, wie es da so viel Streit gab um verschiedene Meinungen und Lehren, um unnützes Geschwätz. Und nun wird Paulus etwas konkreter. Der Geist, das ist der Heilige Geist, aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen. Der große Bibeltheologe Adolf Schlatter schreibt in seinen Erläuterungen zum Neuen Testament, Paulus sieht die Zukunft der Kirche sehr düster. Also, das ist auch so. Es ist ein Wirrwarr unter Christen immer und ein Kampf und eine Not. Davon schreibt Paulus. Verführerische Geister und teuflische Lehren. Verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben, sie gebieten nicht zu heiraten und Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, des Messias Jesus. Auferzogen, im Griechischen steht eigentlich da, ernährt, genährt in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. In meinem Kalender steht heute Sommeranfang und das passt ja wirklich. Manchmal kann man es nicht so machen, aber jetzt hat es geklappt. Das Wort passt und die Sonne strahlt. Die Kinder von der Kinderkirche sind froh, dass das Fest letztes Mal in den Regen fiel. Jetzt ist heute umso schöner. Aber dieser herrliche Sommertag kann nicht verdecken, dass viele Leute heute nicht richtig wissen, wofür sie leben. Wofür leben sie? Man sagt, es ist unkompliziert, ich lebe für meine Lust, ich habe Freude und ich mache, was mir Spaß macht. Aber Sie wissen ja, bei der ersten Krise Ihres Lebens oder bei der letzten, allerspätestens, vor der Todesmacht, bricht die Frage wieder ganz stark auf, wofür lebe ich? Was ist das? Wofür lebe ich denn? Nur Spaß an der Freude oder wofür lebe ich eigentlich? Das Wort Gottes sagt klipp und klar, wofür wir leben. Keiner von uns lebt für sich selber. Keiner von uns stirbt für sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn Jesus Christus. Für ihn leben wir. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein für unseren Herrn Jesus. Was wir tun mit Worten oder mit Werken, so habe ich Sie heute gegrüßt, es tut alles im Namen des Herrn Jesus, dass Sie sagen können, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Aber wie dienen Sie eigentlich Ihrem Herrn? Wie machen Sie das? Paulus sagt dem Timotheus, da gibt er ein Prädikat, ein Beiwort. Und er hat gesagt, du musst ein guter Diener sein. Ja, dass wir Gott dienen, das ist wichtig mit unserem Leben, mit allem, was wir sind. Aber sei ein guter Diener. Sind Sie ein guter Diener? Da prüft man sich ja kurz und sagt, kann ich das, mache ich das richtig? Das Wort Gottes will uns ja Mut machen, will uns ja nicht verdonnern, will uns ja nicht zusammenschlagen, will uns aufrichten, will uns neue Freude geben. Wann ist man ein guter Diener? Gott beruft uns ja als Versager, am letzten Sonntag ist das alles Gnade. Er beruft uns als Schwache, als Nichtskönner. Aber das ist ja schön. Die er beruft, die befähigt er. Das ist eine Gabe Gottes, dass ich ein guter Diener bin. Das bin ich von Natur aus nicht. Wir sind nicht verlässlich, wir sind nicht belastbar. Aber der Paulus zeigt diesem Timotheus und sagt, du, wir werden gute Diener. Er macht ihm Freude daran. Dein Leben kriegt einen Auftrag. Ich darf dir Mut machen. Ich will sie heute mit hineinnehmen und sagen, sie dürfen das wissen. Sie sollen ein guter Diener sein. Nicht verkrampft, sondern sie dürfen mit den Befähigungen Gottes rechnen. Er macht sie dafür geeignet. Ich muss noch ein Wort zu dem Timotheus sagen. Er war ein ganz ängstlicher Typ. Er war ein junger Anfänger. Und die sind oft mutlos, wenn sie ehrlich sind, wenn sie ihre Kraft nicht überschätzen. Timotheus war eine ganz ehrliche Haut. Und er hat eigentlich keinen richtigen Mut gehabt, wenn er den Paulus ansah, sagt, das ist so ein alter Kämpfer. Und was kann ich daneben schon wirken für Gott? Ich bin doch nur so ein kleines Licht. Von der Familie hat er nicht viel mitbekommen. Sein Vater war ungläubig, seine Mutter und seine Großmutter waren gläubig. Er stammte aus einer Mischehe, aber er hat schon in seiner ganz am Anfang seines Glaubenslebens eine Erfahrung gemacht, die hat ihn tief erschreckt. Er war nämlich dabei in Lystra, als der Apostel Paulus gesteinigt wurde. Und die standen um seinen zerschlagenen Leib und sagten, ist er tot. Das hat den jungen Mann natürlich erschreckt, wenn das so eine gefährliche Sache ist, das Christsein, dass da Steine fliegen und dass da die Emotionen der Menschen so kochen. Kann ich da ein guter Diener Jesu sein? Und da muss ich Ihnen noch sagen, er war auch körperlich sehr angeschlagen. Wissen Sie, es gibt ja so Leute, die wirft niemand um, die haben Nerven, die Glockenseile und so, die Stahlseile. Aber der Timotheus war ein Mann, der hat es mit dem Magen gehabt. Und wer nicht richtig festbauen kann, der kann auch nicht viel aushalten. Er hat immer Medikamente gebraucht zum Essen. Gebrauche etwas Medikament für deinen Magen, sagt der Paulus, damit du überhaupt richtig essen kannst. Paulus war so natürlich und da richtet er diesen Timotheus auf und sagt, komm, du hast auch noch nicht viel Erfahrung, weil du jung bist, lass dich von dem allem nicht abhalten. Du bist nicht schwachbrüstig, du bist ein belastbarer, guter Diener Jesu. Und das ist ein Wort für uns heute Morgen. Du kannst ein guter Diener Jesu sein. Wie oft hat der Timotheus sicher gebetet, Herr Jesus, mach mich stark. Mach mich zu einem Riesen Goliath. Mach mich zu einem Menschen, der, wenn er den Leuten entgegentritt, schon strahlt wie in der Reklame. Nicht? So ein Mensch, so ein Siegertyp. Und der Herr hat ihn schwach gehalten. Ist bei Ihnen auch so. Er hat ihm die Gaben nicht gegeben, um die er gebeten hat. Und trotzdem gibt er ihm die Gaben, die er braucht, auch mit allem Schwachsein. Du wirst ein guter Diener Jesu sein. Hoffentlich verstehen Sie das. Für Sie eine Ermutigung, aber auf drei Dinge kommt es an, sagt der Paulus. Auf drei Dinge, wenn man ein guter Diener Jesu sein will, da tragen wir Verantwortung. Auch wenn wir schwache Leute sind, auch wenn wir einen angeschlagenen Körper haben, auch wenn wir wenig Erfahrung haben. Das Erste, was er hier erwähnt, du musst immer gegen den Strom schwimmen. Du musst immer gegen den Strom schwimmen. Vor Jahren hat irgendwann mal ein Freund behauptet, der Gockel, der Kirchturmshahn, wir haben ja da keinen Kirchturm, sondern da oben sitzt ja ein Hahn, steht auf dem Dach, der würde sich in der Hofackerkirche nicht drehen mit dem Wind. Das sei ein starrer Kirchturm, also keine Wetterfahne. Ich habe dann lange gebraucht, ich weiß gar nicht wie lange, ich habe es immer wieder kontrolliert und wusste nicht mehr, wie es dann war, bis ich gemerkt habe, er dreht sich also doch mit dem Wind. Der Hahn da oben, der auf dem Dach der Kirche sitzt. Es ist ja viel wichtiger, dass die Gemeinde sich nicht mit dem Wind dreht. Mit dem Wind der Zeit, mit der Mode der Zeit, mit allen komischen Bewegungen, in denen wir leben. Deshalb sind klare und eindeutige Positionen wichtig. Auch für eine Christengemeinde. Wir können ja nicht jede Torheit des Zeitgeistes mitmachen. Wir müssen doch als Christen Leute sein, Paulus spricht von der Wahrheit. Leute, die erkannt haben, die gewisse Durchblicke haben durch die Zeit. Und das legt Paulus dem Timotheus nahe und sagt, du musst ein Mensch sein, der seine Überzeugung lebt. Warum ist das so wichtig? Sie erinnern sich, in Ephesus, da hat gerade in dieser Zeit Timotheus in Ephesus gearbeitet und die Gemeinde geleitet. In Ephesus waren große Auseinandersetzungen, da gab es große Kämpfe. Es wundert Sie nicht, wenn Sie als Tourist einmal durch die Ausgrabungen von Ephesus wandern und das alles ansehen, welch ein Geist dort herrschte. Und wie Paulus dort war, da hat damals der Geschäftssinn, der kapitalistische Geist gegen das Evangelium rebelliert und sie sind zu Tausenden in die Arena geströmt und machten eine Protestversammlung für den Diana-Kult damals. Es kann manchmal Druck von außen sein, wo Christen stehen müssen. Das ist wichtig, dass sie feststehen bei den Ordnungen Gottes in ihrem Leben. Wir passen unseren Lebensstil nicht einfach der Zeit an, sondern wir sagen, wir haben klare Grundsätze in den Ordnungen und Geboten Gottes, was für uns gültig ist und was wahr ist. Aber Paulus meint ja noch was anderes, wenn er da den Ephesern einmal von der geistlichen Waffenrüstung schreibt. Die schlimmsten Kämpfe sind immer in den Christengemeinden. Und der Paulus hat das auch so genannt, als er von den Gemeindeältesten von Milet Abschied nahm. Hat er ja damals ihnen gesagt, aus eurer Mitte werden gräuliche Wölfe kommen, werden alles zerstören. Das ist ja immer rätselhaft. Die schlimmste Bedrohung der Gemeinde kommt aus der eigenen Mitte. Und warum muss ich heute über sowas reden? Weil Gott das schon in der ersten Christengemeinde zugelassen hat, dass der Teufel da unheimlich viel Verwirrung stiften kann, durcheinander machen kann. Und da kommen Leute und die kommen mit falschen Lehren. Interessant, wie klar Paulus redet. Darf man das überhaupt heute noch? Wir haben ja gar keinen konkreten Punkt in unserer Gemeinde jetzt. Aber in unserer pluralistischen Kirche ist das ja verpönt. Da sagt man, da darf doch jeder seine Meinung haben, das ist ganz gleich, ob er die Auferstehung Jesu leugnet, ob er sie akzeptiert, ob er den Sühnetod Jesu akzeptiert, wie er zur Ehe steht und zur Eheschließung. Und was weiß ich, das sind alles, ist ja umstritten, ist ja ein Forum, wo jeder seine freie Meinung haben kann. Das ist gut, dass der Paulus sagt, nein, ihr müsst eine ganz klare, eindeutige Position haben. Er redet von Lügengeistern, er spricht von dämonischen Lehren, er spricht von verführerischen Geistern. Da muss immer wieder davon geredet werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen aufeinander aufpassen, dass wir nicht irgendwelchen Lehren anhängen, die uns wegtreiben vom Glauben. So sagt Paulus hier. Ja, ist denn der Paulus ein Vertreter eines orthodoxen Lehrgebäudes oder so? Nein, ganz bestimmt nicht. Was so wichtig ist, wir dürfen nie vom Wort Gottes weggetrieben werden. Das Wort Gottes redet so konkret hinein in unser Leben. Und wo das Wort Gottes hineinredet, da scheidet sich auf einmal das ab, wo man sagt, das ist von Menschen eingetragen. Das gehört nicht dazu. Wir sind in einem Prozess der immerwährenden Erneuerung über dem Wort Gottes. Man muss sich auch als Christ dauernd fragen lassen, ist bei mir schon etwas eingeschlafen, bin ich schon müde geworden, habe ich mir das nur so zurechtgelegt? Am Wort Gottes, am lebendigen Wort Gottes, das ich lese und höre, da scheidet sich immer wieder Menschenmeinungen, falsche Lehre. Paulus sagt, der Geist, der Heilige Geist, hat es vorausgesagt, dass diese Not die Gemeinden heimsuchen wird. Ja, wir erinnern uns, dass sogar Jesus selber sehr deutlich davon gesprochen hat, es werden viele falsche Christusse kommen in meinem Namen und sie meinen es ganz ernst und sie werden viele verführen. Darum gibt es nur einen Kurs. Wir können uns nie an Menschen binden, nie. Wir können uns nur ganz fest ans Evangelium, ans Wort Gottes binden und sagen, das ist die Spur, die will ich gehen und wollen uns darüber immer ganz gründlich unterhalten. Was ist der Weg des Wortes Gottes? In der Zeit, in der wir leben, was ist unser Auftrag, den uns der Herr führt? Wir wollen uns nicht verführen lassen, wir wollen uns aber auch nicht hineinreißen lassen, wie Paulus immer warnt, in Schulgezänk und in Schwatzreden und in ewige Diskussionen. Wir wollen den Kurs gehen und das ist wichtig, in der Zeit unseres Lebens. Was will der Herr von mir? Im Sammelsurium der theologischen Meinungen und Ideen. Wir wollen klar unseren Weg gehen mit dem Wort Gottes. Wir wollen auch nicht panisch reagieren und erregt sein. Wenn Gott das zulässt, dann ist er der Chef und hat das in seiner Hand. Aber wir wollen unseren Weg gehen mit dem Herrn, mit der Wahrheit seines Wortes. Aber jetzt der zweite Punkt. Was ist noch wichtig für einen guten Diener? Also bleib beim Wort Gottes. Das ist ihm ganz wichtig, diesem Timotheusbrief. Das Zweite, was er dem Timotheus wichtig macht, lebe die Weite Gottes. Lebe die Weite Gottes. Muss ich sagen, ist ja manchmal eine Gratwanderung. Um was ging denn damals der Streit in Ephesus, wo Paulus dem jungen Mitarbeitern ein paar Ratschläge gibt? Da waren in der Gemeinde plötzlich Leute da, die waren ganz rigoros, und das macht uns immer Eindruck, übereifrig, fanatisch übereifrig. Ich sagte, es sei ein Grat, Gemeinde Jesu geht immer einen Gratweg zwischen fanatischem Übereifer und auf der anderen Seite zwischen liberaler Gleichgültigkeit. Und da waren Leute in der Gemeinde, die haben gesagt, also das mit den geschlechtlichen Dingen ist ja alles eigentlich nur eine Schweinerei. Und wer richtig gläubig ist, der braucht auch nicht mehr heiraten, der ist über all diese Dinge ja erhaben. Der lässt sich ja nicht mehr von seinem Leib bestimmen. Das klingt sehr fromm. Wir müssen ja noch wissen, dass der Paulus ein Fan war für Singlesein. Ein absoluter Fan. Er schreibt ja im 1. Korintherbrief, ich wollte, dass jeder so lebt wie ich. Also es hat ihm offenbar Spaß gemacht. Neulich hat mir so ein alter Junggeselle gesagt, mir sagt niemand, wann ich das Fenster aufmachen muss oder zumachen. So war der Paulus einer, sagt, ich lebe, oder wenn ich die Winterreifen drauf machen muss oder so. Singlesein, sagt der Paulus, ist eine super Sache. Ich kann mein Leben frei gestalten. Aber wenn es um den Punkt ging, dass Leute sagen, um Gott zu dienen, da ist besser, man geht ins Kloster und wird Nonne oder so. Oder Mönch oder Zölibat oder irgendwas. Da hat der Paulus gesagt, wenn einer eine Gottesordnung draus macht, ja, warum machen die das? Die haben ein Brandmal im Gewissen. Das mit dem Brandmal ist ja eine schlimme Sache. Wir kennen ja die Not, wenn jemand suchtabhängig ist und durch ein Wunder Gottes heil wird, dass er ein Leben lang aufpassen muss, dann sage ich, da kleinste Tropfen Alkohol und ich falle wieder zurück in diese Sucht. Und trotzdem hält der Paulus daran fest und sagt, das ist aber nie für alle Christen eine verbindliche Ordnung, dass sie irgendwo, wo der Teufel Menschen gebunden hat, deshalb alles meiden müssen. Und er lebt die Weite, und das kommt hier so wunderbar zum Ausdruck. Und das passt hier für diesen herrlichen Sommertag. Gott hat die Welt wunderbar geschaffen. Und wenn der Teufel noch so viel zerstört hat und Menschenleben zerbrochen hat, wir dürfen diese Welt wieder heiligen. Unter Gottes Wort, unter Gebet. Und es ist eine ganz wunderbare Sache, dass auch meine Geschlechtlichkeit dazu dient zum Lobpreis Gottes. Es ist nicht ein schmutziges Gebiet, obwohl hier keiner unter uns sitzt, gar keiner, der nicht schon ganz finstere, dunkle Gedanken über sechs Dinge hat. Paulus sagt, Gottes Geist kann dein Leben verwandeln, du darfst doch das positiv wenden. Du musst dein Leben ergreifen und musst das heiligen. Deshalb nehmen wir uns ja so viel Mühe und deshalb segnen wir ein Brautpaar ein. Und ist das nicht die Beliebigkeit eines Paares gestellt, sondern wir machen das mit der Gemeinde und mit einer schönen Feier, dass wir sagen, so, jetzt lebt miteinander und lebt eure Familie als Ort, wo Gottes Ehre wohnt. Und jetzt ist es so, dass in der christlichen Gemeinde gerade die Familien ja nicht ein Schrottplatz bloß sind, sondern das schönste Stück, wollte ich gerade sagen, vom Reich Gottes. Manchmal könnte man sagen, durch christliche Familien ist mehr geschehen als durch x Missionare im Reich Gottes. Wenn ich an mein Leben denke, ich rede jetzt nicht über lebende Personen, aber ich rede darüber, wenn mein Vater nicht als junger Student in Frankfurt in ein töchterreiches Pfarrhaus eingeladen worden wäre, ich wüsste nicht, wo ich heute geistlich stünde. Ist doch schön, da hat er seine Frau kennengelernt und die haben sie verlobt und es war eine Familie und da bin ich aufgewachsen. Da ist was geschehen von der Gegenwart des Reiches Gottes. Wir wollen nicht immer an das denken, was Sünde zerstört, sondern wir dürfen diese Welt benutzen und gebrauchen. Und es ist eine ganz schlimme Not, das mit dem asketischen Missverständnis des Evangeliums. Sicher, es gibt viel Missbrauch. Es gibt viel Missbrauch. Aber noch viel stärker ist, dass wir die Gaben Gottes wieder gebrauchen dürfen. Und da gehört das ganz wunderbar dazu. Der erste Glaubensartikel von der Schöpfung. Gott hat diese Welt gemacht, auch wenn viele Leute im Reichtum ihr Herz dranhängen. Wir wollen die Welt recht benutzen. Gott hat uns Mittel und Wohlstand anvertraut. Lasst es uns recht benutzen zur Ehre Gottes. Aber am wunderbarsten auch die Liebe von Menschen und dass wir eine Familie haben, dass uns Gott Kinder anvertraut. Ist das nicht wunderschön? Zwei Beispiele aus dem Neuen Testament. Als Jesus gepredigt hat, hat er plötzlich gemeint, die Leute haben Hunger. Das hätte Jesus auch sagen können, es tut euch mal gut, fasten. Da könnt doch frömmere Gedanken im Kopf haben oder so. Er hat gesagt, es tut eurem Körpergewicht gut, wenn ihr mal einen Tag aussetzt. Und übrigens entschlackt es euren Körper und so. Was hat Jesus gesagt? Habt doch Brot und dann hat er das Brot geteilt und hat sie gespeist, weil Jesus das wichtig ist. Und noch anstößiger. Das hat doch Jesus auch gewusst, welche Not und wirklich, wie viel Zerstörung von Menschen durch den Alkohol geschieht. Und dann hat Jesus ausgerechnet bei der Hochzeit zu Kana, als der Wein ausging, die gesagt, jetzt reicht, jetzt habt ihr genug getrunken, jetzt trinkt ihr mal Wasser, auch recht, oder Sprudel, gibt es auch noch. Hat Jesus das Wasser in Wein verwandelt? Wie hat diese überfromme Schwäbin gesagt, es war nicht sein Beststückle vom Herr Jesus. Aber, dass wir wieder die Weite bekommen, die Weite unseres Gottes. Wir wissen um die Macht der Sünde und wir reden so oft davon. Es kann auch niemand hier missverstehen, was ich heute von dieser Botschaft des Paulus an den Timotheus sagen muss. Sondern, dass wir es gebrauchen zur Ehre Gottes. So unvergessen noch, Bischof Martin Haug hat sich ja eifern können, wenn er gesagt hat, natürlich müssen Christen in die Welt hinein. Gott will mit uns in die Welt hinein, aber darauf müssen wir aufpassen, hat das ein Bild deutlich gemacht, ein Schiff muss ins Wasser. So müssen Christen in die Welt hinein, wir müssen bloß aufpassen, dass das Wasser nicht ins Schiff reinkommt. Wir sind schon lange in den Gemeinden im Zustand, dass wir Wasser hineingepumpt haben, dass das Schiff schon am Ertrinken ist. Wir müssen die Luken wieder schließen und das Schiff wieder flott bekommen. Das ist klar. Gegen alle falsche Lehre, aber wir wollen auch wissen, in die Welt hinein, aber dann mit einem klaren Kurs, mit dem Kurs des Wortes Gottes. Und da sagt das Paulus so schön, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Und so dürfen Sie es gebrauchen. So dürfen Sie sich dran wenden. Sie wissen ganz genau, mit Ihrem am Wort Gottes geschärften Gewissen, wo Sünde beginnt. Ich brauche gar keine Konkretion jetzt. Sie wissen es. Und noch ein letztes Wort. Diener Jesu nähren sich vom Wort Gottes. Ja, das haben wir vorhin gesagt, da heißt auferzogen, nähren sich vom Wort Gottes. Die drei Punkte gibt der Paulus dem Timotheus mit. Wenn du ein guter Diener Jesu sein willst, auch mit deinen empfindlichen Nerven und mit deinen Schwächen, die wir alle kennen, du musst ganz deutlich deinen Weg gehen, gegen den Strom. Darfst die Weite Gottes leben, aber lebe vom Wort Gottes her. Warum gibt es heute so viele müde Mitarbeiter Gottes? Warum sind so viele Christen, wie sagt man, burnt out, man sagt alles Englisch, ausgebrannt, leer? Haben Sie Ihre tägliche Stille. Kein Tag ohne Bibel lesen. Und manchmal braucht man einfach auch mehr Stunden, wo man wieder im Wort Gottes lädt. Warum? Weil man immer Neues entdeckt. Das Wort Gottes, das prägt uns, das bildet uns, das macht uns zu fröhlichen Menschen, es gibt uns neue Blickfelder. Und dann, wenn man das Wort Gottes memoriert, werden Sie ja gar nicht damit fertig. Denken Sie nur ans Hohelied der Liebe. Das ist so ein Gegensatz zwischen der Liebe, die ich habe, und die, die das Wort Gottes in mir wecken will. Ich darf immer mehr in der Bibel entdecken, lass das Wort meines Bundes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was geschrieben steht. Dann wirst du ein guter Diener Jesu sein. Aber das ist ganz richtig verstehen, es geht jetzt nicht um Mitarbeit in der Kinderkirche, brauchen wir sie auch, nachdem sie so schön vierstimmig gesungen haben, im Chor fehlen viele Leute, können sie auch noch mitmachen. Es geht um viel mehr, dass sie ihre ganze Tagesarbeit, ihre Verpflichtungen, ihre Berufsarbeit, wo sie auch stehen, als Dienst für Gott nehmen. Die ganzen weltlichen Dinge ihres Lebens. Bei Christen gibt es keine Trennung zwischen Sonntag und Werktag. Wir für Gott leben. Das war ja die Errungenschaft der Reformation, dass Luther das allgemeine Priestertum aller Gläubigen wieder entdeckte. Und er hat es am schönsten, ganz am Anfang der Reformation gesagt, wo er sagt, jeder ist Bischof. Jeder. Jeder ist Bischof, jeder ist Priester. Es gibt zwar Dache, hat er gesagt, es gibt bestimmte Berufungen, so wie mich der Kirchengemeinderat bestimmt hat, dass ich heute Morgen die Predigt halten soll. Da gibt es bestimmte Berufungen, ein anderer soll die Jungschar leiten und so weiter. Aber in der geistlichen Qualität, wir sind alle geistliche Leute. Wir sind Geistliche im Dienst Gottes, auch wenn sie bei der Bank arbeiten oder wenn sie Mülleimer leeren oder wenn sie Küche sind oder Kinder versorgen, was? Das sind geistliche Gottes. Geistliche Leute, die Gott dienen, und das stellt Paulus so wunderbar heraus, jetzt nimm du dein Leben als einen Dienst für Gott. Und dann sagt er es nachher im 2. Timotheusbrief noch so schön, was du von mir gehört hast, das befiehl treuen Menschen an, die da tüchtig sind, andere zu lehren. Seien sie ein Zeuge Jesu mit ihrem ganzen Leben. Amen.